Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Inforadio-Wirtschaftspodcast Corona, das Virus und die Wirtschaft. Und ich spreche heute mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Hallo, Herr Fratscher.
Guten Tag, Frau Splanemann.
Bei uns geht es heute um die großen Nachteile von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Herr Fratscher, die Frauenquote für Vorstände ist jetzt so gut wie beschlossene Sache. Die Diskussionen haben sich aber sehr lange hingezogen. Dabei war die Frauenquote doch eigentlich längst überfällig, oder?
Ja, darüber lässt sich heftig und herzlich streiten, ob jetzt eine Frauenquote der richtige Weg ist. Ich merke das auch bei mir selber. Vor 5 Jahren war ich gegen eine Frauenquote und es sind, glaube ich, viele heute auch noch, die sagen, naja, wenn sie jetzt eine Frau in eine Position befördern, weil es eine Frauenquote gibt, dann wird dieser Frau aber den Vorwurf gemacht, eine Quotenfrau zu sein. Und deshalb, ja, degradiert man diese Person oder diese Stelle. Das ist natürlich ein überzeugendes Argument. Und die Gefahr ist natürlich auch da. Nur, ich bin überzeugt, dass es auf der anderen Seite überzeugendere Argumente gibt für eine Frauenquote. Und seit so langer Zeit, wie Sie sagen, denkt man das doch überfällig, dass wir endlich mehr Frauen in Führungsetagen haben. Und wenn Sie sich die Unternehmen anschauen, bei vielen Unternehmen gibt es keine einzige Frau im Vorstand. Bei einigen gibt es nur einen sehr geringen Anteil. Im Durchschnitt liegt das in Deutschland zwischen 10% und 15%, also kaum eine Frau in den Vorständen. Und es ändert sich seit 20 Jahren kaum etwas. Und dann kann man sich anschauen, woran liegt das? Und dann finden Sie viele unterschiedliche Argumente. Jedes Unternehmen, die keine Frau im Vorstand hat, sagt oder meint, gute Gründe dafür zu haben. Und ich glaube, um voranzukommen, um diese Gleichstellung zu erreichen, muss man letztlich mit dieser Quote arbeiten. Denn nur so lassen sich Strukturen aufbrechen. Nur so werden auch Unternehmen dazu gedrängt, deutlich mehr zu tun, um Frauen zu fördern. Und wir wissen aus viel wissenschaftlichen Studien, dass wenn Sie sich jetzt für sich jeder selber vorstellt, was, wenn, als ich ein Kind oder Jugendlicher war, was waren meine Vorbilder, wie wollte ich werden, woran habe ich meinen Berufswunsch nachher orientiert? Und es sind dann meistens Personen, die einen inspirieren und man sagt, wow, das ist eine tolle Person, das möchte ich auch mal machen, in den Bereich möchte ich gehen. Und wenn Sie als Mädchen oder junge Frau einfach keine Vorbilder oder kaum Vorbilder in der Wirtschaft haben, weil die Frauen einfach nicht in diesen Führungsetagen sind und nicht diese Strahlkraft haben, dann wollen auch viele, viele junge Frauen und Mädchen das gar nicht werden. Und dann wird es natürlich auch schwierig für die Unternehmen, den Nachwuchs zu bekommen. Also junge Frauen, die dann eine Karriere im Unternehmen machen wollen, die diese Vision haben. Und deshalb tut man auch letztlich den Unternehmen einen Gefallen, indem man sagt, doch, wir wollen, dass Frauen auch in der Wirtschaft in den Top-Positionen sind. Und das hilft euch als Unternehmen letztlich auch, weil ihr damit eben nicht nur unter den Männern auswählen könnt, ich spitze das jetzt ein bisschen zu, sondern in der Zukunft eben auch viele Frauen habt, die top qualifiziert sind, super Arbeit machen und somit habt ihr als Unternehmen Vorteil, weil ihr viel mehr qualifizierte, top qualifizierte Leute habt, von denen ihr wählen könnt.
Da wird allerdings immer wieder von einigen Seiten kritisiert, dass diese Frauenquote in die Unternehmensfreiheiten eingreift. Allerdings sieht die Quote auf der anderen Seite auch nur vor, dass ab 4 Vorstandsmitgliedern eine Frau dabei sein soll. Da wäre also eigentlich sogar noch Luft nach oben. Wie sehen Sie das?
Die jetzige Regelung, wie der Bundestag sie hoffentlich nächste Woche verabschieden wird, ist eine, in gewisser Weise eine Mogelpackung, ein sehr, sehr schwacher Kompromiss. Diese Regelung sagt, dass Unternehmen, die einen starken Betriebsrat haben, die DAX-Unternehmen sind, große börsennotierte Unternehmen, die müssen, wenn sie mehr als 3 Leute im Vorstand haben, mindestens eine Frau haben. Also eine Frau von 10 reicht schon, aber nur, wenn sie natürlich ein großes Unternehmen sind, sonst für alle anderen nicht. Also das ist eine extrem weiche Formulierung und es trifft letztlich wahrscheinlich im Endeffekt auf 10, 15 Unternehmen zu in ganz Deutschland, die jetzt dadurch eine Frau einstellen müssen. Also es ist ein ganz, ganz kleiner Schritt. Man kann das natürlich kritisieren und sagen, man hätte eigentlich mehr erreichen müssen, aber es ist zumindest ein wichtiges Signal, dass die Politik auch sagt, nee, so geht's nicht weiter. Und dann ist die Hoffnung, dass natürlich das überall in der Wirtschaft passiert, dass auch die mittelständischen Unternehmen sagen, doch, ja, wir wollen Frauen in Führungspositionen. Also auch da das Denken aufzubrechen, dafür ist es, glaube ich, ein ganz wichtiges Symbol. Aber ja, ehrlich gesagt, ist es halt auch nicht viel mehr als ein Symbol, denn es trifft ebenso auf so unglaublich wenig Unternehmen zu.
Warum braucht es denn überhaupt eine Frauenquote? Hat da die Vergangenheit zu sehr gezeigt, dass es ohne nicht geht?
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es ohne Frauenquote nicht geht. Denn seit den letzten 20 Jahren, wir verfolgen das mit unserem DIW Managerin-Barometer, dass in vielen Branchen letztlich gar nichts passiert. Und vor 6 Jahren wurde eine Frauenquote in Aufsichtsräten eingeführt von 30%, auch für die großen Unternehmen nur. Da war dann das Schreien schon groß, die Unternehmen haben sich beklagt ohne Ende. Und dann hat es doch gut geklappt. Also dann innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Jahren, haben die Unternehmen gesagt, ja, das funktioniert doch ganz gut und wir sind damit zufrieden. Und das Interessante ist, dass die Unternehmen, die im Aufsichtsrat diese 30%-Quote relativ gut und schnell erreicht haben, auch viel besser darin waren, Frauen in ihre Vorstände zu bringen. Also selbst da hat man schon dieses Wechsel oder Veränderung im Denken bei den Unternehmen gesehen. Und das ist, ja, zeigt, dass solche Quoten dann doch auch effektiv sind und notwendig sind, um eine Veränderung herbeizuführen.
Dass die Frauenquote notwendig ist, darüber haben wir gerade gesprochen. Konkret sieht man das ja auch zum Beispiel beim Gender Pay Gap. Der liegt noch immer bei knapp 20% und stagniert auch seit einigen Jahren. Warum ist da aus Ihrer Sicht kaum Bewegung zu erkennen?
Der Gender Pay Gap betrifft ein sehr viel breiteres Phänomen, aber ist letztlich auch ein Spiegelbild der Ungleichbehandlung von Männern und Frauen im Arbeitsmarkt. Genauso wie das Thema Anteil der Frauen in Vorständen. Wir sehen in Deutschland, dass Frauen im Durchschnitt 20% weniger pro Stunde verdienen als Männer. Und damit diese 20% Gender Pay Gap ist einer der größten in der westlichen Welt. Also die meisten anderen Länder haben deutlich, deutlich geringeren Gender Pay Gap. Jetzt gibt es natürlich auch beim Thema Gender Pay Gap eine große Kontroverse, weil es einige Kritiker sagen, das ist ja alles Unfug, den gibt es gar nicht, diesen Gender Pay Gap, den kann man doch ganz leicht erklären, nämlich durch drei Faktoren. Einmal kommt dieser Unterschied zustande, weil Frauen sehr viel häufiger eben nicht in Führungspositionen sind, sondern in niedrigeren Positionen. Zweitens, weil Frauen sehr viel häufiger Teilzeit arbeiten als Vollzeit. Und damit auch dann weniger beim Stundenlohn bekommen. Und drittens, weil Frauen in Branchen arbeiten, die tendenziell schlechter bezahlt werden. Und ich finde dieses Argument sehr perfide. Denn wenn Sie sich diese drei Erklärungen anschauen, die 2/3 dieses Gender Pay Gaps erklären, dann sieht man sehr deutlich, dass Frauen das natürlich nicht frei wählen, sondern sie erhalten einfach nicht die Chancen. Und hier gibt es einfach handfeste Diskriminierung, wie man das auch in vielen wissenschaftlichen Studien nachgewiesen hat. Frauen arbeiten auch häufig nicht freiwillig in Teilzeit oder zu wenigen Stunden, sondern viele Frauen sagen in Umfragen, sie würden gerne mehr Stunden arbeiten. Aber Frauen haben häufig Hürden, weil bei der Kinderbetreuung eben die Ganztagsschulen oder Ganztagskitas fehlen oder eine gute Qualität fehlt. Auch beim steuerlichen Thema sind eher die Fehlanreize auf Seiten der Frauen. Also es gibt dort Hürden, wieso Frauen Teilzeit arbeiten. Und das Dritte, Frauen arbeiten in Branchen, die schlechter bezahlt sind. Auch hier, Frauen wählen das nicht. Frauen bekommen geringere Löhne. Und wir sehen in unseren wissenschaftlichen Studien, dass über die letzten 40, 50 Jahre, wenn immer Frauen in Berufszweige vorgedrungen sind, die traditionell Männerberufe waren, sind die Löhne in diesen Bereichen weniger stark gestiegen als in anderen Branchen, die von Männern dominiert sind. Und ich glaube, für uns alle in der Pandemie muss es doch spätestens jetzt uns die Augen öffnen, wenn wir sehen, die sogenannten systemrelevanten Berufe im Gesundheitssektor, in der Pflege, die Kassiererinnen und Kassierer an den Kassen, die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas, das sind überwiegend Frauen, die einen extrem wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten und dafür wenig Wertschätzung bekommen und schlechter bezahlt werden. Und spätestens jetzt sollten wir doch auch mal selbstkritisch sein und sagen, honorieren wir Leistung fair und gerecht, so wie es in unserer Gesellschaft sein sollte. Und also zurückkommen Sie im Gender Pay Gap. Wir sehen halt das, was als Argumente vorgegeben wird, wieso Frauen weniger Stundenlohn erhalten, das sind vorgeschobene Argumente. Das hat nichts mit der Leistung von Frauen zu tun. Und vielleicht nochmal der letzte Punkt dazu, wenn Sie sich anschauen, wie Frauen qualifiziert sind, so sehen wir, dass Frauen heute im Durchschnitt besser qualifiziert sind als Männer. Sie haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, ihre Schule abzuschließen, Schulabschluss zu bekommen. Sie haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, Abitur zu machen, zur Universität zu gehen, fallen häufiger raus, häufiger beenden sie das Studium oder den Berufsabschluss und meistens auch mit einer besseren Note. Also mit der Qualifizierung hängt es auch nicht zusammen. Und ich glaube, darum geht es, das zu korrigieren. Und vielleicht nochmal ein letzter Satz zu diesem Thema Frauenquote, also Managementpositionen und auch Gender Pay Gap. Wir vergeben uns als Gesellschaft hier unglaublich viel, indem wir die Hälfte der Menschen in unserem Land nicht die gleichen Chancen anbieten im Arbeitsmarkt. Uns entgeht einfach ein riesiges Potenzial dadurch, auch wirtschaftlich. Und gerade in Zeiten des Fachkräftemangels muss es die Aufgabe sein, dass es für Frauen genauso attraktiv ist wie für Männer, dass sie die gleichen Freiheiten haben, beruflich wählen zu können und auch Karriere machen zu können, wie das für Männer der Fall ist. Und ich glaube, das größte wirtschaftlich ungehobene Potenzial heute ist die Erwerbstätigkeit und die Chancen von Frauen im Arbeitsmarkt.
Aber was muss da konkret getan werden, um dieser Lücke entgegenzuwirken, um auch eine Chancengleichheit zu erreichen?
Es gibt viele Maßnahmen, die ergriffen werden müssen. Und diese Frauenquote für Vorstände von großen Unternehmen ist ja nur ein ganz kleiner Schritt. Ist wichtig, aber es ist ein kleiner Schritt. Das Zweite ist die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen, dass hier wir Parität schaffen, dass Frauen für gleiche Arbeit auch gleich bezahlt werden. Bildung, Ausbildung, Qualifizierung, Kinderbetreuung ist ein ganz wichtiges Thema. Viele Frauen, ja, sind nun mal wenn sie eine Familie gründen, in einer Situation, in der sie zumindest in den ersten 1 bis 2 Jahren einen höheren Teil der Verantwortung für die Kinder übernehmen. Und zu sagen, okay, man gibt Anreize genauso für Männer, Elternzeit zu nehmen, das gibt es schon. Immer mehr Männer machen das übrigens. Also viele junge Männer wollen wirkliche Gleichberechtigung. Aber ein Modell, das wir auch am DEW vorgeschlagen haben, ist zu sagen, wir wollen, die Politik sollte Männern, den Vätern und Müttern gleichzeitig einen Anreiz geben, für 2, 3 Jahre ihre Arbeitszeit zu reduzieren, beispielsweise beide auf 80%. Und das finanziell zu unterstützen. Das wäre ein wichtiges Element, hier mehr Chancen auch für Männer zu schaffen, sich Elternzeit zu nehmen, sich genauso um die Kinder zu kümmern. Steuerlichen Bereich, auch das hören viele nicht gerne. Es gibt das sogenannte Ehegattensplitting, in dem eben die Gehälter beider von Mann und Frau oder in der Regel Mann und Frau, es kann auch von Mann und Mann oder von Frau und Frau sein, von beiden Partnern und Partnerinnen veranlagt wird. Und das führt häufig dazu, dass wenn Frauen nach der Geburt der Kinder wieder in den Arbeitsmarkt zurückkehren, dass sie sofort einen extrem hohen Steuersatz zahlen müssen, weil sie eben mit ihrem Partner, mit dem Mann gemeinsam veranlagt werden. Und unsere wissenschaftlichen Studien zeigen, dass das die Arbeitszeit der Frauen massiv reduziert. Und viele Frauen auch sagen, lohnt sich für mich nicht wirklich, hier 20 Stunden zu arbeiten, wenn ich davon die Hälfte meines Einkommens dann an Steuern zahle. Also auch da könnte man Hürden den Frauen aus dem Weg nehmen. Also es geht darum, Hürden aus dem Weg zu räumen. Es geht nicht darum, jetzt irgendjemanden in eine Rolle zu zwängen, sondern ganz im Gegenteil, wirkliche Freiheit zu schaffen, und zwar für Männer genauso wie für Frauen. Und das ist, glaube ich, auch der Vorwurf, diese Eingriffe, ja, was Sie auch eben sagten, der Vorwurf, der häufig kommt, oh, man beschneidet die Freiheit der Unternehmen oder man beschneidet die Freiheit der Menschen. Genau das ist es nicht, ganz im Gegenteil. Es geht darum, Freiheit zu schaffen. Und zwar gleiche Freiheit für Männer wie für Frauen, für Mütter wie für Väter.
Herr Fratscher, wir haben eben auch schon mal kurz die Auswirkungen der derzeitigen Pandemie angesprochen. Das Ganze zeigt sich als eine besondere Belastung, gerade auch für Frauen in der aktuellen Zeit. Auch vor allem natürlich im persönlichen Umfeld, weil beispielsweise eine Mehrfachbelastung durch Kinderbetreuung zu Hause entsteht, gleichzeitig Homeoffice gemacht wird zu Hause. Wo sehen Sie konkret Nachteile von Frauen in der Pandemie?
Wir sehen bei vielen Umfragen, dass Frauen viel häufiger sagen, dass die Pandemie sie persönlich viel stärker negativ betrifft, als das Männer sagen. Und wir können es auch relativ gut herleiten. Die Frage bei Homeschooling und Betreuung der Kinder zu Hause? Wer übernimmt die Arbeit? Es ist zu einem höheren Teil, größeren Teil sind es die Mütter, die das machen. Viele Väter machen das auch, aber es ist doch ein viel größerer Teil der Last fällt auf die Mütter. Wir sehen es in den Berufsgruppen, ich habe eben von den systemrelevanten Berufen getroffen, in der Gesundheitsbranche, in der Pflege, im Einzelhandel, also die Leute, die nicht im Homeoffice sein können, nicht von zu Hause aus arbeiten können, das sind eben überproportional häufig Frauen und Frauen, die dann auch sehr häufig nicht gut bezahlt sind. Und dazu, wo es führt, ist, dass das, was wir in Deutschland an Fortschritt gemacht haben bei der Gleichstellung, bei der Chancengleichheit in den vergangenen 20, 30 Jahren, dass vieles davon wieder gefährdet ist. Und ja, ich will ja nicht nur kritisch sein und kritisieren diese fehlende Chancengleichheit, sondern auch betonen, dass sich ja doch sehr viel auch verbessert hat in den letzten 20 Jahren. Viel mehr Frauen sind in den Arbeitsmarkt gekommen, gerade in Westdeutschland. Auch bei der Kinderbetreuung, Familienmodelle, was sich im Westen gewandelt hat vom Einernährermodell, wo der Vater das Einkommen nach Hause gebracht hat, die Mutter zu Hause war, das hat sich alles grundlegend geändert. Und das ist in gewisser Weise jetzt wieder ein bisschen gefährdet. Also ich will nicht sagen, dass wir Gefahr laufen, wieder 40 Jahre der Zeit zurückzudrehen, aber die Belastung für Frauen ist ungleich größer. Sorge ist, dass viele sagen, dann arbeite ich halt nicht mehr oder ich arbeite nur noch weniger oder gebe mir weniger Mühe, weil ich es einfach nicht schaffe. Und das ist die Sorge, dass Frauen viel stärker betroffen sind von der Pandemie. Und da würde ich mir wünschen, dass die Politik das honoriert, versteht und auch hier extra Bemühungen macht, um diesen Schaden, der entstanden ist, wieder zu korrigieren.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es da zu längerfristigen Konsequenzen kommt, beispielsweise beim Thema Rente. Auch dort zeigt sich eine Ungleichheit zwischen Männern und Frauen. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Wie wirkt sich die Corona-Pandemie in Zukunft auf die Rente aus? Macht sich das künftig dann noch stärker bemerkbar? Das potenziert sich doch auch, oder?
Das potenziert sich, wenn man weniger Stunden arbeitet, auch damit weniger verdient, wird man natürlich auch weniger Rentenansprüche. Und ja, zu diesem Thema Vorsorge muss ich ein bisschen ausholen. Es gab diesen Spruch, einen schrecklichen Spruch, aber in der Vergangenheit bis in die 90er Jahre einmal Zahnarztgattin, immer Zahnarztgattin. Also selbst wenn man sich hat scheiden lassen, hat man als Frau Anspruch gehabt auf die Rentenansprüche des Mannes und war dadurch relativ gut abgesichert. Das wurde dann einmal in den 90er Jahren und einmal 2009 nochmal grundlegend geändert, sodass Frauen, die sich trennen von ihrem Ehemann, vom Partner, dann sehr viel schneller wieder beruflich auf eigenen Füßen stehen müssen und auch Vorsorge betreiben müssen. Und das ist ein Riesenproblem, dass wir sehr viele Ehen haben, die geschieden werden. Ja, war mal mehr, aber es ist immer noch irgendwo zwischen 30% und 40%. Und das sind gerade die Frauen, die dann Kinder bekommen haben, eine Zeit lang nicht im Arbeitsmarkt waren, wenig Stunden gearbeitet haben, wenig verdient haben, geringes Gehalt gehabt haben, die dann auf einmal in der Situation sind, dass sie mit 40 oder mit 45 nicht wirklich Vorsorge fürs Alter betrieben haben, dann eventuell alleinerziehend mit kleinen Kindern kaum Möglichkeit haben, gut zu verdienen, weil sie halt auch die Kinderbetreuung machen müssen und machen wollen. Und das führt dazu, dass wir beim Armutsrisiko, wer ist in Deutschland von Armut betroffen, vor allem alleinerziehende Mütter haben und zunehmend viele ältere Menschen und gerade eben ältere Frauen, die wenig Ansprüche auch aus diesen Gründen haben erwerben können. Und das ist die Tragik, dass man den Menschen so eine Sicherheit suggeriert, ja, verheiratet Paar, Ehegattensplitting, gemeinsame Veranlagung, gemeinsame Verantwortung füreinander. Aber wenn es geschieden wird, dann ist diese gemeinsame Verantwortung relativ schnell weg. Und das trifft dann eben Frauen besonders hart. Und Gleichstellung heißt auch, dass man dort es schafft, den betroffenen Frauen eine bessere Absicherung zu geben. Und wie gesagt, die große Sorge ist, dass wir in den nächsten 10, 15 Jahren einen massiven Anstieg an der Altersarmut haben werden, weil einfach erstens mal die gesetzliche Rentenversicherung immer knapper wird von dem, was es an Leistung erbringt und zweitens halt viele Frauen dann auf sich alleine gestellt sind und nicht genug Ansprüche erwerben können, um im Alter über die Runden zu kommen.
Herr Fratscher, mich würde abschließend auch noch ganz besonders interessieren, warum Sie sich persönlich für dieses Thema einsetzen. Der Titel einer Kolumne von Ihnen lautet »Ich bin ein Quotenmann«. Sehen Sie sich als einen Quotenmann?
Ich glaube, keiner würde von sich sagen, dass er ein Quotenmann oder eine Quotenfrau ist. Klar, die eigene Wertschätzung und das eigene Selbstvertrauen möchte natürlich keiner so gesehen werden. Aber über Jahre, Jahrhunderte ist die Realität auch so, dass wir als Männer Privilegien genießen. Und nicht nur als Männer, sondern das kann man nochmal Hautfarbe, Religion und was auch immer mit in Deutschland dazu zu bringen. Wenn ich mir anschaue, und das gilt für mich persönlich genauso wie für, ich glaube, die große Mehrheit der Männer, vor allem der jüngeren Männer in den Umfragen, die sagen, wir möchten, dass unsere Partnerinnen, unsere Schwestern, unsere Töchter, unsere Mütter oder Enkelinnen genau die gleichen Chancen haben wie wir auch. Wir möchten nicht, dass ja die Frauen in unserem Leben schlechter gestellt sind als wir. Also der Wunsch aller ist da und auch gerade der Männer zu sagen, es ist nicht nur, dass wir unseren Partnerinnen, Kindern und Töchtern was Besseres wünschen, sondern wir möchten genau auch uns um die Familie kümmern können. Wir wollen nicht mehr in diese traditionellen Rollenbilder reingezwängt werden. Denn wenn es um Freiheit für Frauen gibt zu tun, was sie möchten, was sie sich vorstellen, dann sollte das auch für Männer gelten. Und viele Menschen, Männer wünschen sich auch eine Familie, eine Beziehung, die auf Augenhöhe ist und wo beide Seiten die gleichen Chancen haben. Aber klar ist, das kriege ich nicht allzu selten, böse E-Mails oder böse Tweets auf Twitter, die sagen, Herr Fratscher, was soll der ganze Unsinn, wenn Sie so für Gleichstellung sind, dann können Sie doch mal Ihren Job aufgeben und einer Frau überlassen. Und das ist halt so ein Totschlagargument. Ich bin mir bewusst, dass ich extrem privilegiert bin und das heißt für mich, dass ich meine Rolle und das, was ich beruflich tue, auch dafür nutze, diese Unwucht, die es gibt im Augenblick, zu korrigieren. Und für mich heißt es als Wissenschaftler, auf die Probleme hinzuweisen, auch auf die Chancen hinzuweisen. Und nur weil ich privilegiert bin, macht es ja nicht weniger richtig, dass wir beim Thema Chancengleichheit, gerade in Bezug auf Frauen in Deutschland, viel, viel besser werden müssen. Und ich glaube, es ist genauso im Interesse von uns Männern, dass wir wirkliche Chancengleichheit und Gleichstellung haben in Deutschland, wie es das für die Frauen ist.
Herr Fratscher, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Splanemann.
Das war der Inforadio Wirtschaftspodcast Corona, das Virus und die Wirtschaft. Und falls Sie diese oder andere Folgen nachhören möchten, dann können Sie die gerne abrufen über die Inforadio-Website oder über alle gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auch immer sehr über Fragen und Anregungen. Schicken Sie uns dafür gerne eine E-Mail an info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.